Game Changer, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Herzlich willkommen zu der nächsten Runde im Game Changer, am Fußball-Podcast. Mein Name ist Valentin und ja, ich habe richtige Frühlingsgefühle gerade aktuell, weil wir sind seit langem mal endlich wieder zu dritt am Start. Digital mit mir verbunden sind zum einen der Linus. Ciao Linus.
Ciao Livale. Ciao zusammen.
Und zum anderen endlich auch mal wieder dabei, es freut uns riesig, der Till, der auch wieder mal am Start ist. Schön, Till, hoi.
Yes, absolut, du sagst es. Hallo zusammen.
Und wir haben jetzt gerade im Vorgespräch davor gehabt. Ich meine, Super League ist ja aus bekannten Gründen, hat keine Runde gespielt, auch in der AWSL ist Pause gewesen. Das gibt uns aber sicher die Möglichkeit, über diverse andere spannende Sachen zu schwätzen. Unter anderem natürlich die beiden Göpp-Halbfinals. Dann war noch ein Nachtragsspiel gewesen. Die Schweizer Frauen-Nazi, die hat auch noch gespielt. Und die Champions League. Ja, sag's mal so, müssen wir wohl oder übel leider auch drüber schwätzen. Aber alles der Reihe nach. Mich würde primär mal wundern, wie ihr eures Fußballwochenende verbracht habt. Es hat ja auch noch unter anderem das wegweisende Spiel gegeben in der Premier League, City gegen Arsenal. Das ist sicher auch mit Spannung erwartet worden von euch, Premier League Aficionados. Wo habt ihr euch umgetrieben? Auf welchen Fußballplatz am Wochenende?
Also bei mir war es ein wilder Mix von den Niederungen von der Drittliga im Laufental, inklusive Last-Minute-Siegtreffer, bis über ja, Schweizer Cup-Halbfinale und Premier League und auch noch ein bisschen Copa del Rey-Finale. Also da ist ziemlich alles, glaub, dabei gewesen, das Weekend bei mir.
Stimmt, Copa del Rey hat es auch noch gegeben, ja.
Kann ich mich nur anschliessen. Wir haben am Freitag zu oben auf dem Bachgraben mit einem Seniorenmatch angefangen und dann auch eigentlich der Rest, den Linus erwähnt hat, zusätzlich noch eine Auswärtsfahrt auf Thun. Genau, es war schon auch recht volle Ladung Fußball gewesen das Wochenende. Viele entscheidende Match. Es war recht geil gewesen. Es ist immer etwas gelaufen. Es war teilweise noch schwer gewesen, den Überblick zu behalten. Jetzt ging gerade für mich so mit, manchmal hat man Livescore, hat mich erst daran erinnert, dass jetzt der Match läuft, weil es so viel gelaufen ist.
Ja, es ist echt viel gelaufen. Jetzt ist mir gerade noch in den Sinn gekommen, Bayern München ist Meister geworden. Das haben wir gestern genau. Auch noch gehabt. Das ist ja jetzt erwartet gewesen oder absehbar gewesen. Nichtsdestotrotz, auch das ist noch passiert. Ich würde vorschlagen, Jungs, wir starten aber mit unser täglich Brot. Und das ist Schweizer Fußball und dementsprechend die beiden Cup-Halbfinale, die sicher rein, was die Relevanz angeht, am wichtigsten gesehen sind. Und dann würde ich vorschlagen, starten wir doch gerade mit dem Samstagsspiel und dieser Überraschung Fragezeichen. Jungs, was meint ihr? Ist es Überraschung, dass GC hier im Halbfinale Lausanne Uschi nicht mag und jetzt Challenge League ist, ja, im Cup-Finale steht?
Also, ich glaube, eine Überraschung ist es schon. Also, ich meine, es ist gleich, eben wie du sagst, Challenge League ist gegen GC, wo ganz klar sportlich komplett alles hat müssen in diesem Match werfen, dass es wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass sie in die Barrage kommen, die vielleicht überstehen, irgendwie mit dem Göpp-Sieg die Saison doch noch einigermaßen versöhnlich können abschliessen. Darum ist es schon eine Überraschung, aber ja, wenn man auf die Saison von GC schaut, dann ist es auf der anderen Seite auch wieder nicht die allergrößte Überraschung. Die spielen ja nicht weit weg vom Level her von der Challenge League im Moment. Aber ja, ich meine, es ist immer eine Überraschung, wenn ein Superligist ausfliegt. Aber das nicht, ich weiß nicht, was die Quote war. Du hast etwas von Wetten erzählt. Die wird jetzt auch nicht allzu riesig sein für Stad Lausanne Uschi.
Ich habe sie jetzt gar nicht präsent, aber ja, also ich sage, die ist wahrscheinlich schon höher gesehen als die für GC, so wie du die glaubst.
Das schon, ja.
Aber ja. Ja, also wenn man das Spiel anschaut und so, ja, gibt recht, jetzt rein auf dem Papier ist es definitiv eine Überraschung. Nichtsdestotrotz, auch wenn GC jetzt nicht in der besten sportlichen Verfassung ist. Aber also wenn man das Spiel anschaut, und da gehen wir im Detail dann noch drauf ein, aber hat sich potenziell schon die richtige Mannschaft durchgesetzt? Oder wie siehst du, Linus?
Ja, ich glaube auch, dass man vielleicht dort ansetzen kann, wenn wir die Frage diskutieren, ob es eine Überraschung ist oder nicht. Vielleicht, dass sich Lausanne Uschi irgendwie durchsetzt, nicht so überraschend, aber auch die Art und Weise ist doch einfach das, was... Also gerade auf GCA muss es zu bedenken geben. Es war jetzt nicht so gewesen, dass Stade Lausanne Uschi jetzt irgendwie da einen Lucky Punch noch gemacht hat irgendwie und glücklich zu dem Sieg gekommen wäre, sondern sind einfach die klar bessere Mannschaft gewesen. Oder? Und das ist doch einfach, ich weiß nicht, ich finde das harte Tobak.
Ja, also der Vibe, den ich so ein bisschen von GC habe, ist wie, dass sie an dieser Aufgabe, die nicht einfach ist, ich glaube, das darf man schon sagen, auswärts und im Göpp, da ist schon auch nochmal ein bisschen eine andere Bedingung.
Ja, das sind ja schon andere rausgekommen, ja.
Genau, mit uns, sie sind wie so ein bisschen daran zerschellt, oder? Also, Uschi hat ja so etwas noch nie erlebt. Spielen keine so schlechte Saison. Und ja, also ich glaube, das Goal fallen zu fantastischen Zeitpunkt, was natürlich auch für so ein Spiel mega relevant ist. Das erste Goal ist ein absolutes Traumgoal. Wo ihnen sicher auch nochmal Auftrieb gegeben haben. Und dann ja, sind sie, denke ich, einfach von Anfang bis Schluss hat Uschi das anbekommen, wie im Spiel zu bleiben, ohne dass GC irgendwie mal so die klassische Dominanzphase gehabt hat. Also Uschi hat sich immer wieder können befreien. Und dann wird es trotzdem auch für einen Oberklassiker schwer. Ich meine, zu Iwudong und St. Gallen kommen wir noch. Aber jetzt selbst dort hat sie auch eine Phase gegeben, wo Iwudong eigentlich 0,1-1 ist als St. Gallen 2-0. Das gibt es halt dann schon, gerade auswärts. Also das ist schon nicht so einfach. Und dann, ich weiß nicht, müssen wir vielleicht dann trotzdem halt auch wieder die Qualitätsfrage stellen bei GC?
Ja, vielleicht zu dem, was der Linus vorne gesagt hat, vielleicht doch noch schnell, bevor wir zu GC kommen. Wir haben jetzt dort Lausanne Uschi, jetzt Vinti, Luzern und jetzt GC rausgeschossen aus dem Göpp. Also die haben sich da auch nicht... im Göpp-Final gemogelt, also denen liegt das irgendwie die Saison. Man hat es auch gemerkt, so auch von der Aggressivität her, dass die GC einen Weg gemacht haben, aggressiv in die Zweikämpfe gegangen sind und vielleicht am Anfang hat man schon eher GC so rein chancenmässig auf Kurs gesehen, aber dann plötzlich hat eigentlich Stade Lausanne Uschi übernommen und ich bin beim Linus, dass es am Schluss nicht unverdient gesehen ist, viele gute Chancen gehabt. Eben die beiden Traumgoal, also das 2-0 war dann auch ein Traumgoal gewesen. Direkter Eckball, die rote Karte, also, die auch schön rausgespielt ist. Also, eben unverdient ist es nicht. Und darum ist jetzt halt schon wieder das zweite Jahr in Folge die Verklassungen im Göpp-Final. Und das ist ja eigentlich für die Teams auch immer eine schöne Geschichte.
Ja, das stimmt. Das ist noch ein guter Punkt. Es ist schon auch auffällig, dass der Schweizer Göpp die Möglichkeit auch irgendwie für Romantiker gesehen, das ist tatsächlich im Schweizer Cup oft möglich, dass der niedriger klassierte Verein da wirklich Chancen hat, zum recht weit zu kommen. Das ist ja jetzt das erste Mal, das ist angesprochen. Ich meine, letztes Jahr Biel hat noch Promotions League gespielt. Nein, spielt immer noch Promotions League. Eben. Also da ist schon einiges möglich. Wenn wir jetzt auch daran denken, Thun ist auf Kunststrasse, ich glaube, in der ersten Runde oder in der zweiten Runde gegen Breitenrhein rausgefallen. Also, da tun sich schon regelmässig die höher klassierten Mannschaften schwer.
Gut, ist auch am Schluss ein Spiel von Zahlen, gell? Also, je kleiner natürlich die oberste Liga ist, desto eher hast du Unterklassige, die sich können auch noch länger im Wettbewerb halten. Aber generell auf jeden Fall so. Und ich glaube, es zeigt aber auch so ein bisschen, dass halt das Niveau in der Super League die letzten paar Jahre, ich würde sagen, sich so ein bisschen ausnivelliert hat. Also, dass du halt eben, wie wir es auch gesehen, oder? Wir haben jetzt in den letzten, was sind das, 5 Jahre, glaube ich, 4 verschiedene Meister in der Super League. Du hast keine wirklichen so Top-Teams, die Abstand haben zum Rest, wie in anderen Ligen, sondern es ist irgendwie durchs Band recht ausgeglichen. Und ja, ich glaube, durch das kommt es dann auch häufiger mal zu eben diesen Cup-Überraschungen.
fast wieder für eine Erhöhung sprechen, dann, weil das, die Teams, die aus der Challenge League könnten mitheben, auch noch in die Super League kommen. Aber ich glaube, das ist ja auch schon verworfen worden.
Ich wollte es gerade sagen, es ist erst gerade vor kurzer Zeit darüber abgestimmt worden, ob du 21 Mannschaften in die Challenge League aufsteigen
und die genaue Zahl weiß ich nicht, aber ja, der höhere Challenge League ist abgestimmt worden.
Genau,
und
das ist abgelehnt worden. Was ich nach wie vor, ich habe mich jetzt nicht mehr so ganz im Detail eingelesen, jetzt rein, aber vom Bauchgefühl finde ich das schade, aus anderen Gründen. Ich glaube, das wäre für die jungen Spieler mega wertvoll, wenn sie nochmal eine Liga höher könnten shooten, wenn sie sich dann auch sportlich verdienen. Aber ja, dem hat man ja nicht in dem Sinn, das hat man nicht ja, in Betracht gezogen, ganz offensichtlich.
Gut, also ich jetzt mit dem nicht ein Plädoyer halten dafür, dass man Super oder Challenge League müsste aufstocken. Ich glaube, das ist wie nochmal auch eine andere Diskussion. Ich glaube, das sind einfach die finanziellen Aspekte auch sehr zentral, wo ich jetzt ganz ehrlich auch zu wenig, also ich habe mich jetzt nicht auf so eine Diskussion vorbereitet, darum habe ich die Zahlen jetzt auch nicht irgendwie aber ich nehme an, das sind halt schon auch sehr, sehr wichtige Faktoren. Keine Ahnung, auch Fernsehdeals und all die Geschichten, was dort für Interessen noch dabei sind. Und ich glaube, im Endeffekt haben wir jetzt ja in den letzten paar Jahren doch ein paar Veränderungen gehabt, so wie die Ligen aufgebaut sind. Und ja, vielleicht ist das etwas, wo man aber wieder mal könnte so ein Resümee ziehen, vielleicht eher Ende Saison, über den Modus. Ich glaube, da gibt es ja schon auch geteilte Meinungen. Also jetzt auf Champions Group, Liga-Teilung und so weiter bezogen.
Absolut, ja. Also ich glaube, da geht die Meinung sowieso auseinander. Und jetzt gerade speziell in dem Fall von dieser Saison müssen wir ja auch sagen, Champions Group hier oder her. Also wenn wir jetzt eine klassische Meisterschaft hätten, dann wäre es ja eigentlich noch langweiliger, blöd gesagt. Wenn jetzt vor zwei Wochen gefragt hättest, wo man kurz noch die kleine Rechnerei gemacht hat, dann hätte man immerhin noch können sagen, okay, St. Gallen hat eventuell noch einen Shot, das hat sich aber jetzt mittlerweile eigentlich auch erübrigt. Kann Thun eigentlich Meister werden? Weiss das gerade jemand?
Nächste Woche
Meister werden, oder?
Mhm. Also diese Saison hat es einfach absolut keinen Unterschied gemacht. Der Kampf um Europa, der war gleich spannend. Vom 6. zum 7. sind es 8 Punkte, das heisst Luzern bis Zürich, die hatten eh die Saison mehr oder weniger quasi für nichts fertig gespielt. GC und Windi sind auch relativ fix in Barrage und Direktabstieg. Und der einzige Unterschied ist halt, dass der Spielplan anders wäre. Also, dass nicht eben die obersten 6 nur noch gegeneinander spielen, aber von den Positionen her hat es jetzt das Jahr ja nicht mega einen Unterschied gemacht. Aber ich glaube auch, dass wir das Ende Saison dann nochmal können ganz mit den ganzen Worten, mit der Schlusstabelle, dann nochmal diskutieren.
Dann, wenn wir gerade weitermachen und zum zweiten Spiel gehen, dann habt ihr noch etwas, was ihr gerne zum Thema Lausanne Uschi gegen GC loswerden möchtet?
Hey, vielleicht nur noch schnell so das Interview mit Alain Souter. Habt ihr das gesehen nach dem Spiel?
Ich habe es teils, glaube ich, eher auf der textlichen Basis habe ich gelesen, was er gesagt hat. Also wegen den Ausschreitungen nach dem Spiel, oder?
Ja gut, zu denen hat er gar nicht viel gesagt. Er hat gesagt, ja, versteht der Frust und so. Und ich meine, die Frage ist schon so gestellt worden, so, ja, was sagt er zu dem? Wir verurteilen das natürlich, oder? Das ist so die Frage, was auch recht funny war irgendwie. Und dann hat er halt so gesagt, so, ja, aber ein Check ist schon. Aber es ist für mich mehr so der Gesamtvibe, den er hatte. Also er ist ja jetzt ab und zu nicht extrem energiegeladen in Interviews, vor allem wenn es nicht so gut gelaufen ist. Aber ja, ich habe ihn schon sehr so resigniert wahrgenommen in diesem Interview.
Hey, das ist auch so ein bisschen das. Also mir geht es ähnlich wie im Till. Ich habe Auszüge davon mitbekommen, auch Thema, ja, es ist unser Job, dass man halt auch manchmal quasi beschimpft wird oder so plus minus ist irgendwie gesehen, oder dass man kritische Stimmen sich muss anhören muss, wenn man nicht performt. Aber mir ist auch das aufgefallen, dass er sehr, du hast jetzt gesagt, resigniert, ich habe gefunden, auch mitgenommen. Ja, das, es wirkt schon so, als würde das an seine Energiereserven zehren. Das den Eindruck habe ich schon auch, ja.
Ja, definitiv, definitiv. Und er hat auch, die Verantwortung auch ein Stück weit zu sich genommen, dass quasi ja, Fehler auf dem Transfermarkt und so weiter, dass das bei ihm ist. Also, ja, ich glaube, es geht nicht spurlos an einem vorbei. Auch der Abrashi ist ja, sichtlich ja, niedergeschlagen gewesen.
Ja. Ja, was ja gerade bei der Personalie Alain Souter noch interessant ist, oder? Also zum einen haben wir ja das Konstrukt GC, das extrem komplex ist und ich sage es jetzt mal nett, sich nach wie vor auch in der Zusammenarbeit mit LAFC und dem FC Bayern, der noch mitgehört in die Kooperation, ich glaube, das Konstrukt ist extrem komplex und er hat sich ja am Anfang von seiner Zeit so ein bisschen positioniert und gesagt, er möchte der Leuchtturm sein. Sicherlich auch kommunikativ. Und ich finde schon, dass er das in einer Art und Weise probiert, dass es diverse Sachen gegeben hat, wo darüber diskutiert worden ist, oder dass der Urach jetzt auch nicht mehr dort ist. Ich glaube, da hat GC nach wie vor schon auch immer noch ein strukturelles Problem. Und ich bin gespannt, ob er es überlebt oder nicht. Es ist auch wie nicht so ganz klar, vor wem er sich rechtfertigen muss. Also ich meine, eben die Besitzer, wo unter anderem eben auch LAFC gehört, die sind ja so gut wie gar nicht präsent und dementsprechend eben, es ist nach wie vor alles ein bisschen undurchsichtig. Und ich habe schon auch den Eindruck, dass auch unter anderem das seine Arbeit sicher nicht einfacher macht. Ich finde es eigentlich noch gut, dass er sich in die Verantwortung mit reinnimmt, aber so wirkliche Transparenz beim Thema GC hast du nach wie vor nicht und das widerspiegelt ja dann auch die Leistungen auf dem Platz, auch wenn sie jetzt letzte Woche gegen Winter gewonnen haben und wahrscheinlich zumindest Barer schaffen sollten.
Ich meine, die Resignation, die, klar, vielleicht ist die, hat sich die jetzt auch zur ganzen Struktur jetzt in diesem Match, in diesem Interview irgendwie hat er das zum Ausdruck gebracht. Aber ich meine, die rein sportliche Resignation nach diesem Match, die verstand ich natürlich schon, weil du hast gesehen, dass in 4'000 Fans in Lausanne so sportlich letzte Strohhalm, wo man sich dran gehabt hat, hast du Unterklassiker, hast die Aussicht auf ein Cup-Final in der Liga, weisst eigentlich schon mehr oder weniger, du wirst zweimal ans absolute Limit gehen müssen, voraussichtlich gegen Aarau, wo auch nicht einfach wird, auch wenn man es jetzt ein paar Mal geschafft hat.
Ja, wo 16 Punkte mehr haben in der Challenge League als Stade Lausanne Uschi. Also, das ist ja irgendwo
26,
dann auch noch,
sehe ich da jetzt
gerade. 26, ja, genau. Ja. Das muss ja dann auch noch irgendwo in den Köpfen sein und auch, wird auch bei Aarau in den Köpfen sein, oder? Also, ich glaube, das gibt dort wie auch noch mal so eine kleine Dynamik drin. Aber sorry, ich habe dich unterbrochen, glaube ich.
Nein, es war eigentlich auch, eben, dann siehst du noch, was nach dem Spiel von Seiten der Fans passiert. Also, dafür war ich jetzt definitiv auch resigniert in einem Interview. Ich meine, eben, man kann dann immer sagen, immerhin steht er an oder so, aber ja, es ist natürlich schon ein sehr bitterer Oben für GC. Mhm.
Auf der anderen Seite haben wir Lausanne Uschi, wo jetzt der Fact-Checking, muss ich jetzt ehrlich sagen, habe ich gar nicht gemacht. Aber ich würde jetzt einfach mal so aus der Hüfte geschossen sagen, das erste Mal in einem Cup-Finale sind.
Gang davon aus, aber ich weiss es auch nicht hundertprozentig.
Ist schon eine Riesengeschichte, oder? Also, ich glaube, das ist schon auch cool und der Romantik im Fußball wird ja oft gerne mal so ein bisschen kritisiert, aber da muss man schon sagen, eben, wir haben es vorher schon ein bisschen davon gehabt, das ist halt in der Schweiz schon noch möglich und das ist ja schon auch irgendwo durch, ich sage jetzt, eine schöne Geschichte, ob es jetzt ein sportlich cooles Cup-Final wird, das wird man sehen, aber rein aus Sicht Lausanne Uschi und als Romantiker vom Schweizer Fußball ist es ja eigentlich irgendwo durch auch noch cool.
Absolut. Und ich glaube, wir können mehr erwarten als von Biel gegen Basel zum Beispiel. Ich glaube, das wird eine engere Geschichte. Und ich glaube, der Gegner von Stade Lausanne Uschi, nämlich der FC St. Gallen, zum den Switch gerade machen, der wird enormen Druck dafür spüren. Also die sind, klar, spielerisch zu favorisieren dann, aber der Druck wird enorm sein auf St. Gallen. Die spielen jetzt, glaube ich, den dritten Cup-Finale in den letzten, was weiß ich, 5 Jahren, glaube ich, oder 6 Jahren, irgendwie so. Man hat schon zweimal verloren und ja, jetzt spielt man gegen eine Challenge League. Also, ja, Man geht eigentlich rein und kann nur verlieren.
Ja, ich bin auch gespannt. Also, wenn man auf den Match gegen Ivo anschaut, ich glaube, was ihnen zu gut gekommen ist, ist, dass sie das Goal, das erste 1-0, das schießt sie unglaublich früh. Und sind auch sehr dominant in dem Sinn, ohne jetzt mega, mega zwingend zu sein. Aber ich glaube, das wird schon ein bisschen ein Rezept sein in dem Göpfinal, dass man dem Spiel gerade den Stempel aufdrücken kann. Je länger, je mehr. Oder du hast gesagt, Linus, gibt es dann halt schon auch etwas zu verlieren. Und je länger es quasi unentschieden sollte stehen, oder 0-0, desto ungemütlicher kann es auch werden, weil ja, es ist ein Challenge ist und in dem Sinne auch kein schlechter. Also, ja, ist sicher St. Gallen schon auch gewarnt davon, dort ja, mit einem guten, geschickten Matchplan anzugehen. Ich habe es ja gestern in der Gruppe geschrieben, in der 80. steht 1-0 nach wie vor für St. Gallen und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, jetzt gibt es und es gibt Goal zur Verlängerung. So wie es das gegen Wiel, was sie da hatten, wo sie dann im Penaltyschießen weiterkommen. Der Vibe hat es für mich eben schon ein bisschen gehabt und von dem auch fürs Finale. So wie auch gestern, da liegt halt dann schon auch relativ schnell viel drin, wenn man es nicht schafft, den Match voran zu entscheiden.
Ich finde auch vor allem, der Druck ist sicher ein Thema. Ich habe den Druck schon gesehen, nachdem am Samstag GC rausgeflogen ist für St. Gallen. Dann weisst du so, okay, wenn du da jetzt gewünscht, dann hast du ein Göpfinal gegen Unterklassige.
Fair, das kommt dazu, ja.
Das haben sie geschafft, haben sich da durchgebissen, obwohl, wie du gesagt hast, es zwischendurch auch noch heiß geworden ist. Aber der Druck im Göpfinal selber, ich meine, das Wankdorf, das wird, ja, sag jetzt einfach mal, 3/4 wird grün-weiß sein, mindestens. Also, das wird eine Riesenaffische für St. Gallen. Also, das bringt natürlich auch immer noch den Druck mit sich. Und, die ersten zwei Finale, die sie verloren haben, wo du angesprochen hast, Linus, die sind gegen Superligisten gewesen. Also, jetzt gibt's eigentlich wirklich, keine andere Option, wie den Göpsig holen. Klar, ich meine, sportlich müssen wir nicht darüber reden, dass sie ein Favorit sein werden, aber ich glaube, Stadlos Anouschi wird dann das Leben schon nicht ganz einfach machen.
Ich finde es so spannend. Ich hatte es, glaube ich, schon in der letzten Folge gesagt, oder? Bei Stadlos Anouschi spielt ja der Bastian Gonu, ehemaliger Spieler von Aarau, ausgebildet beim FCB. Wir sind zusammen in der Schule. Und ich hoffe, ich kann es noch nachschießen. Sein Statement dazu, das wird dementsprechend an dieser Stelle jetzt gerade folgen. Aber auf jeden Fall, ich habe auch noch kurz mit ihm Kontakt gehabt. Und ich meine, also an Motivation und Kampf wird es definitiv nicht scheitern in diesem Spiel, dann im Cup-Final bei Lausanne-Uschi. Und die freuen sich riesig. Ich glaube, die sind auch noch ein bisschen zum Düsen gezogen, so was ich gehört habe. Von dem her, ja, also der Druck, wie ihr es beide so richtig gesagt habt, der Druck ist schon sehr gross und man lacht ja schon sehr fest in St. Gallen nach einem Titel.
Ja, ich glaube, das wird gut eskalieren, wenn die, glaube ich, das erste Mal nach 57 Jahren, glaube ich, den Cup und irgendwie das erste Mal seit 2000, als sie Meister geworden sind, wieder einen Titel würden holen. Also die Stadt, die wird sicher ordentlich abgehen, da bin ich überzeugt. Vielleicht finden sich ja sogar auch noch ein paar Rot-Blau, Blau-Weiss oder Gelb-Schwarze Liebling, weil wenn St. Gallen den Cup gewinnt, gibt es in der Liga einen europäischen Platz mehr. Da hoffen sicher ein paar auch auf St. Gallen. Aber ja, natürlich im Stadion sehe ich da jetzt keinen riesigen Aufmarsch von Stadlons Rauschi, wenn ich auch die Zuschauerzahlen am Samstag angeschaut habe. Aber ja, das Cup-Final ist immer Cup-Final, da wird immer schreibt immer seine eigene Geschichte, um die Floskel auch noch bedienen.
Weiss jemand von euch?
24. Mai.
Ja, in knapp, oder ein bisschen mehr als einem Monat, findet die Affische statt. Weiss jemand von euch, ob man, Stadlos Anouschi auch mal gern mit SLO oder so abkürzt? Weil mir ist jetzt aufgefallen, wir haben das jetzt so oft gesagt und das ist keine Ahnung. Das ist etwa wahrscheinlich eine Minute vom Podcast, könnte man zusammenschneiden, nur wenn wir Stadlos Anouschi sagen.
Es steht im Fall mega oft. Es steht mega das oft so.
Ja. Ja. Okay. Ja, das ist die gängige Abkürzung. Also, das war auch damals schon bei uns so gewesen, wo wir noch, also das ist jetzt auch 10 Jahre, 12 Jahre her. Wo wir damals mit OB noch in der Promotions League, also in der dritthöchsten Liga, gegen Stadlos Anouschi gespielt haben, ist immer Slow gestanden, auch auf dem Matchblatt.
Sehr gut, sehr gut. dann will ich das ab jetzt versuchen, so umzusetzen. Auch.
Slow ich finde, es tönt einfach unglaublich unsexy, aber ja, es ist sicher weniger Zungenbrecher als Lausanne-Aussi. Voilà.
Ich finde, es liest sich auch so ungewohnt, wenn das so bei allen Berichten immer so 0-2 gegen Slow und so alles drei Grossbuchstaben. Das ist immer so, ich stolpere immer ein bisschen drüber. Aber ja, zum Zeitsparen hast du natürlich schon recht, Linus. Es ist natürlich wichtig, dass du das jetzt sagst, wo wir es wahrscheinlich nicht mehr so oft sagen müssen in dieser Folge.
Immer einen Monat wieder.
Ja, das ist gut.
Sehr gut. Ja gut, ausser ihr habt noch etwas zu dem Spiel, würde ich sagen, springen wir noch ein Schweizer Stadion weiter. Und zwar in die Stockhorn-Arena, wo der FC Thun FCB auch nochmal ergebnistechnisch den Meister zeigt. Jetzt weiss ich gar nicht, Till, bist du am Match gesehen? Bist du vor Ort gesehen?
Yes.
Ja, dann müssen wir ja eigentlich den rasenden Reporter zu Rate ziehen. Wie ist es für dich gewesen? Wie angefangen bei der Stimmung und beim Ambiente, was hast du für einen Eindruck gewonnen?
Ja, also die Stimmung war super gewesen. Ich glaube, sowohl der Basel-Sektor wie auch das ganze restliche Stadion war ausverkauft gewesen, obwohl es ja um eine Woche verschoben worden ist. Darum die Stimmung ist sehr gut gewesen. Ich glaube, so die Affischen mit den Bergen im Hintergrund ist ja eh immer sehr schön in Thun. Auf dem Rasen selber ist dann natürlich die Frage, aus welcher Brille du das anschaust, aber fürs Heimteam ist es natürlich ein genialer Moment gewesen. Kommt gerade alles ein bisschen zusammen. Du schlägst den Titelverteidiger, kannst durch das jetzt nächste Woche Meister werden. Du schlägst den Titelverteidiger auch absolut überzeugend. Zeigst nochmal wirklich alles, was dich in dieser Saison in die Ausgangslage gebracht hat. Also das schnelle Umschalten, das Hartnäckige, das schnell auch souverän abschließen, das einfache Chancen erarbeiten. Einfach ja, wirklich eigentlich von A bis Z das Spiel im Griff gehabt. Und dementsprechend natürlich ein sehr, sehr schöner Samstag oben für den FC Thun gewesen. Muss ich jetzt gerade noch mit dem FCB weitermachen?
ja, also für mich auch, du hast so zwei Wörter gesagt, die ich auch herausheben würde. Also zum einen das Überzeugende, das würde ich auch vollkommen unterschreiben. Und zum anderen eben auch die Art und Weise, wie sie gespielt haben oder wie sie so die ganze Saison spielen, sehr geradlinig. Also die drei Goal von Thun sind wieder Exempel dafür, ja, wie sie erfolgreich spielen, fast jeden Gegner können aufdrücken und ja, eben auch so verdient gewonnen haben. Was mich ein bisschen stutzig gemacht hat oder was mich ein bisschen überrascht hat, war jetzt gerade speziell beim FCB bei den Goal. Also zum einen, ich glaube, es hat nicht geholfen, dass man mit dem Vujo einen Außenverteidiger hatte, der jetzt nicht traditionell ein gelehrter Außenverteidiger ist, auch wenn er das schon ein paar Mal gespielt hat oder regelmäßig jetzt schon gespielt hat. Ich bin aber vor allem überrascht gewesen, jetzt wenn wir das Stellungsspiel anschauen vom Amiragic und dem Danilio, die sehen bei allen drei Goal Horror aus. So, klar, einfach gespielt hier oder her, aber einfach auch die Positionierung ist nicht gut von den Innenverteidigern. Ich habe gedacht, okay, klar spielt Thun so, man weiß es und es ist schwierig zu verteidigen, aber die Art und Weise, gerade auch wenn ich jetzt überlege, wie man es gegen Ibe gemacht hat, wo man es zum Teil wirklich recht gut gemacht hat, hat mich schon überrascht.
Ich würde das sonst noch schnell einen draufsetzen, bevor ich es im Till über spiele, um vielleicht nochmal ausholen. Allgemein habe ich gedacht, dass der FCB mit Omeragic, Daniliuk jetzt eins von den Top IV-Duos hat in dieser Liga.
Du bist beim besten Willen nicht der Einzige, der das gesagt hat, ja.
Und
auch außerhalb von diesem Podcast.
Ja, und wenn du das auf dem Papier anschaust, oder? Und auch wie der Danilo in der Vorrunde gespielt hat. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das greift vielleicht einfach noch nicht so ganz. Danilo hat, okay, hat nicht mehr die Form von der Vorrunde. Aber also da ist wie so kein Impact jetzt da, oder? Also, dass du irgendwie würdest sagen, hey, das wirkt stabiler oder die Sicherheit, das ist wie nicht da. Ich weiß nicht, ob es an der Spielweise liegt, weil eben man jetzt gegen Thun gar nicht umgestellt hat, sondern eigentlich einfach so Ballbesitz nach vorne und dann ja, auch so ein bisschen ins offene Messer gelaufen ist. Oder harmoniert das noch nie? Eben vielleicht zurück an Detail. Du siehst die Match immer in Gänze. Ist dir etwas aufgefallen? Das also jetzt nicht nur auf das Spiel sonst bezogen, sondern generell?
Also ich glaube, es gibt mehrere Facetten jetzt von dieser Antwort. Ich glaube, jetzt rein auf das Duo um Ragic Daniljic kann man natürlich auch sagen, so oft haben die jetzt auch noch nicht zusammengespielt. Also es ist jetzt nicht so, dass die jetzt schon das 8., 9. Mal zusammenspielen und man da langsam muss fragen, ob die zusammen funktionieren. Natürlich, in diesem Match haben sie es gemacht und es hat teilweise wirklich nicht gut ausgesehen. Ich glaube, es ist aber erst der zweite oder maximal dritte Match, wo sie zusammenspielen, weil ja der Daniljic auch noch verletzt war. Darum habe ich immer noch das Gefühl, dass wenn die ihre Leistung zeigen, was sie können, dass es das beste Innenverteidiger-Duo in der Schweiz kann sein. Aber eben, in diesem Match jetzt, ist sicher die Abwehrleistung, und das zieht sich dann eben als weitere Facette eigentlich von der Antwort auch durch die ganze Saison, ist die allgemeine Abwehrleistung, und da zählen die zwei dazu, ist sicher gar nicht gut gewesen. Also, es ist einfach viel zu einfach. Ich meine, beim 1-0 ist es eigentlich der eine Ball in Raum von Mimeri, wo die ganze Situation öffnet, und dann in der Mitte läuft, glaube ich, der Vujo nicht mit dem Ibai. Beim 2-0 steht der Vujo bei dem Diagonalball, den muss er einfach haben. Und beim 3-1 haben wir alle gesehen, Valle Embarga hat sich wahrscheinlich an Bartra gegen Bale zurückerinnert, wie der Romeragic da
die
überlaufen
Spitze,
worden
ist. Da wird keine Chance ausgelassen, Spitze gegen Barcelona zu schiessen. Das ist unfassbar.
Ja, sorry für das. Aber dort sieht er sehr alt aus. Und das sind alles irgendwie gefühlt 5 oder 10 Sekunden, nachdem die Aktion gar nicht so gefährlich aussieht, liegt der Ball im Goal. Und das darf einfach irgendwie nicht sein. Aber auf der anderen Seite macht das Thun halt einfach auch mega stark. Also es ist so, jo. Aber zum die Frage abschliessend beantworten, ich glaube schon, dass das Potenzial hat, in der Innenverteidigung, Außenverteidigung, ganz rechts, dass das so ein bisschen die Problemzone ist vom FCB die Saison, wo jetzt der Tsunemoto lang verletzt ist, der Vujo ist kein gelernter Rechtsverteidiger, was du immer wieder mal siehst, der Rüeg, ist jetzt klar ein gelernter Außenverteidiger, aber bringt jetzt auch nicht immer die Leistung aufs Feld. Also das ist sicher eine grosse Baustelle vom FCB für die Sommerpause.
Und der Thomas Schmidt hat seine schönen Beine schon noch nicht mehr. Also.
Das ist klar gewesen, dass du das noch bringst. Da willst du sicher noch etwas dazu sagen, oder? Nur schnell, bevor wir vielleicht einfach noch schnell auf das Thema kommen. Wo du vorhin gesagt hast, was mir beim FCB aufgefallen ist, habe ich dich schon unterbrechen, weil etwas vom Ersten, was mir aufgefallen ist, ist, dass der Xherdan Shaqiri weisse Schuhe angehabt hat. Also, ich glaube, das erste Mal, ich habe noch nie einen weissen Schuh gesehen.
Ja,
also,
das sind, habe ich noch nie gesehen.
Das sind wahrscheinlich auch aus dem Ochsner-Sport irgendwelche Schuhe.
Ich habe noch nie eingelaufen.
Ich will nur noch schnell eine These zum Thema Daniljuk noch aufstellen, wo mir noch so ein bisschen durch den Kopf gegangen ist. Ist jetzt auch nicht grosses, aber bei dem habe ich das Gefühl, ich eventuell schild dann noch auf die WM mit Österreich, obwohl ich habe jetzt noch schnell nachgeschaut, der ist schon länger nicht mehr dabei gewesen. Und dort ist es ja so, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran zurückerinnern, aber der ist hat die Verletzung gehabt, und die Verletzung war eigentlich viel länger prognostiziert gewesen. Dabei hat sogar in einem Interview auch gesagt gehabt, sie haben sich untereinander besprochen, und dann ist so zustande gekommen, dass er schon früher noch wieder hätte können aufs Feld zurückkehren, und ich hatte das Gefühl, das könnte schon auch noch eine Rolle spielen, dass er nicht ganz fit ist, was keine Entschuldigung ist, aber ich finde gerade auch, wenn man seine Fehler anschaut, in der Hinrunde, die hat er doch auch vor allem ein gutes Stellungsspiel eigentlich glänzt. Der ist ja nicht der schnellste oder so. Klar, ist ein Brecher, aber ist jetzt nicht einer, der noch grossartig etwas mit Schnelligkeit kann ausbessern kann, wenn mal ein Stellungsspiel nicht passt. Und das war für mich immer so ein bisschen ein Zeichen, dass er vielleicht nicht ganz bei 100% ist. Das vielleicht einfach noch als Randnotiz.
Ja, das kann natürlich sein. Das habe ich so gar noch nicht überlegt. Aber ja, wenn er wirklich auf der WM-Zug noch aufkumpen will,
muss er spielen, oder?
Er muss spielen, vielleicht auch ein bisschen erzwingen, gegen vielleicht den Rot von gewissen Ärzten. wissen wir schlussendlich nicht, aber eben, dass es jetzt in diesem Match nicht gut funktioniert hat. Aber eben, nicht nur in der Innenverteidigung, das ist, glaube ich, relativ klar gesehen, ja, das hat man gesehen.
In dem Fall. Was ich noch spannend finde, ist, dass der FCB ja auch in diesem Spiel versucht hat, sie Ballbesitzfußball aufzuziehen. Ich habe es vorhin schon kurz angesprochen und einfach noch zum Vergleich zu Thun machen. Thun hat im Schnitt weniger Ballbesitz wie der Gegner. Ich glaube, es ist ca. bei 45% oder so. Jetzt in diesem Match war es bei 41%. Aber man hat halt häufig mehr Abschluss, häufig mehr Goal, darum gewinnt man. Und man hat am meisten Berührungen im gegnerischen 16er. Und ich finde, das wird einmal so ein bisschen unterschlagen, oder? Wenn man von Thun redet. Ist häufig, oder, ja, vertikal, Konto, körperlich, Ausspiel. Aber ich finde, das ist wie auch ein Zeichen, oder? Ich meine, wenn du viel Kontakt im gegnerischen Strafraum hast, dann ist klar, dass du gefährlich wirst und die kommen halt in die Zone rein. Und ich glaube, das war auch gegen den FCB das Entscheidende gewesen, wie gut man in das letzte Drittel reinkommt. Und das ist häufig dort, wo viele Teams in der Liga Mühe haben. Ich meine, auch der FCB hat ein paar Chancen gehabt. Der Duranville, finde ich, macht den Ausgleich auch, macht er stark mit einer Einzelaktion. Aber genau diese Sachen fehlen im Spiel vom FCB auch ein bisschen. Also sei das ein Traoré, wo nicht ganz so stark ist wie vielleicht vor einem Jahr. Ein Salah, von dem man irgendwie auch mehr sich wahrscheinlich erhoffen würde. Ja, also könnte es noch ein paar aufzählen, oder? Aber ich glaube, dort hast du halt wirklich so den grossen Unterschied von diesen beiden Teams momentan.
Ja, das ist schon spannend. Also ich glaube, es ist im Fall ein Mix aus beidem. Also zum einen, der Schuss ist sehr aussagekräftig, oder die Aktion im Strafraum. Zum anderen, eben, also es ist trotzdem auch, sie sind unfassbar geradlinig. Ich habe das mal in der Hinrunde, weil es fällt schon relativ auf, oder, bei Thun. Und ich habe das mal in der Hinrunde nachgeschaut. Also Thun spielt eigentlich in der Regel zumindest 80% weniger Pass in das Spiel als der Gegner. Und nichtsdestotrotz, oder, haben sie die vielen Strafraumaktionen. Eben, das spricht für beides, oder, dass sie geradlinig sind und aber trotzdem ja ihre Chancen bekommen. Also, dass das einfach extrem gut verhebt, ja.
Mega, mega. Ich möchte nur sagen, es ist nicht so, dass die jetzt einfach auf Konto spielen und dreimal ins Goal laufen und dann ihre Goal machen, oder? Sondern es ist wirklich eine klare Ausrichtung, taktische Ausrichtung, auch das hohe Gegenpressing, das man dann schnell macht, bevor man sich so ein bisschen in einen Block fallen lässt, auch mit vielen Fouls, also auch gegen den FCB, ich glaube, um die 20 Fouls oder so, doppelt so viel wie Basel. Und das ist einfach durchdacht, das greift ineinander und ja, ich glaube, wegen dem steht man, wo man steht und kann am nächsten Wochenende, ich glaube, wenn es mir recht ist, vom Sofa aus, wenn dann Meister werden, weil St. Gallen spielt erst, glaube einen Tag später. Das richtig im Kopf.
Kann ich gerade nachliefern. Nice ist daheim am Samstag gegen Lugano. St. Gallen spielt am Sonntag. Das heisst, wenn Thun am Samstag gewinnt, haben sie am Samstag zu oben ein Festchen in Thun.
Ah, voilà.
Noch als Ergänzung zum spielerischen, zu der spielerischen Komponente. Auch, das finde ich auch mega auffällig gewesen, jetzt auch wieder gegen FCB. Sie sind so gut auf die zweite Bälle.
Extrem.
Also, jede dritte Chance von Thun entsteht gefühlt aus einem zweiten Ball, den sie gewinnen und die Positionierung dann auch besser ist. Also, es ist effektiv, wie du sagst. Also, das hat schon sehr viel System. Das kann man einfach nur anerkennend, ja, festhalten.
Und vor allem bleiben sie dem treu. Also sie machen sich, lassen sich nicht irgendwie nervös machen jetzt durch zwei Niederlagen in Folge oder vielleicht auch durch einen Anschlusstreffer jetzt gegen FCB, sondern spielen super ihr Ding weiter. Eben, wie man das jetzt nennen will, eben, ich finde geradlinig und eben auf Konto spielen, das finde ich jetzt auch nicht irgendetwas Negatives. Aber eben, Linus, du mit den Zahlen hast auch gesagt, dass es eben nicht nur das ist. Aber sie spielen einfach ihr Ding weiter in dem 4-4-2 und hast vorne die zwei Brecher drin, hast den Imeri, wo für die Kreativität da ist, Bertone defensiv im Zentrum auch macht die Saison. Sie spielen einfach ihre Stiefel runter und haben Erfolg damit. Und eben, ich glaube, du hast gesagt, Vorwahlen, das muss man einfach immer wieder mal anerkennen. Ja,
ja, und die Spieler eben dann, also normalerweise reden wir bei so einem Team von einem starken Kollektiv und das haben sie. Und dann muss man aber schon auch sagen, also der Elmin Rastoder jetzt als Beispiel hat sich schon auch wirklich zu einem überdurchschnittlichen, wie andere Spieler, Heule zählt auch rein, aber jetzt beim Beispiel von Rastoder, der hat sich auch wirklich zu einem von den besten Superschlagstürmer gemausert. Das Goal, das er schießt, das 3-1, das ist überragend. Also der Touch ist Champions League und der Abschluss mit dem linken Fuß über das Kreuz, also über die Diagonale, so wie der Hitz steht, müsste er eigentlich da auch können haben. Der trifft das so gut und in so einer flüssigen Bewegung, wo wir ja auch schon diverse Mal darüber diskutiert haben. Also da ist dann schon auch, da ist klar viel Momentum vielleicht, aber schon auch Qualität um, wo meisterwürdig ist, auf jeden Fall.
Ja, und ich glaube, vielleicht noch der letzte Punkt zum Ansprechen ist so halt die ganze Mentalität, die Einstellung. Etwas, wo mir aufgefallen ist, weiß nicht, wenn es Lustrinelli gesagt hat, ist jetzt schon ein Moment her. Aber dass er von seiner Mannschaft möchte, dass man seinen Moment auch genießt. Dass man den Weg genießt, bis man dann vielleicht den Titel gewinnt, oder? Und dass man dort nicht sich Druck macht, um das zu holen, sondern jedes Spiel, das man quasi als Leader in Angriff nimmt, genießt. Und ich finde, das spürt man auch. Und das hat auch jetzt, ich weiß nicht mehr, wer es gesehen ist nach dem Spiel von Thun.
Wahrscheinlich der Bertone. Das stört sehr stark nach Bertone. Ja.
Wahrscheinlich der Bertone. Eben, dass man es jetzt nochmal genießt. Und ich glaube, das ist mega wichtig. Also, und ich glaube, das ist schon mega auch der richtige Ansatz. Und das sieht man dann auch.
Ja, Jesus, am Ende des Tages ist es auch einfach ein Märchen und etwas, das die ihr ganzes Leben lang nicht werden vergessen. Ich weiss jetzt nicht, dass Thun eine Dynasty startet, da habe ich jetzt noch meine starken Zweifel. Also von dem her, absolut richtig.
Voll. Noch eine Bemerkung von meiner Seite zu dem Spiel. Und die würde an jemanden gehen, falls irgendjemand kennt bei 20 Minuten oder bei 20 Minuten jemand zulässt sogar. Hey, das Fantasy-Game macht mich wahnsinnig. Es macht mich wahnsinnig. Die haben den Match rausgenommen aus der Runde. Sie haben rausgenommen. Ich verkaufe natürlich den direkten Raster der durch den Heulen benchen. Und dann, nachdem er verschoben wird, machen sie nicht am nächsten Spieltag einen Doppelspieltag rein und vorverlegen Deadline. Nein, sie drücken ihn einfach wieder zurück rein. Und ja, vielen Dank an der Stelle.
Nur schnell, dass ich loswerde. Du hast eben jetzt abgegeben, du bist jetzt nicht mehr so mega...
Ja, kein Wunder, wenn so Sachen passieren. Kein Wunder, aber ja, ich glaube, ich bin jetzt aus der Top 50 gekommen, ich habe es gar noch nie angeschaut, das Ranking. Aber ja, es ist bei mir jetzt stetig bergab gegangen in der Rückrunde. Das ist auch okay, aber hey, so ein Moment trägt es mich dann schon auf. Dann denkst du, oder, kannst du noch etwas vielleicht reissen und dann wird das so eine Ei gelegt. Aber ja.
Da könnte man auch lang drüber reden. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich der einzige Grund bin, aber die Neuzugänge im Winter, das Timing legt einmal nach, dass ich ein Grund könnte gewesen sein. So Neuzugänge im Winter wie der Gianni von Lausanne und der Colotto, der noch nicht im Spiel war vom FCB, die sind erst ins Spiel reingekommen, nachdem ich mal eine Mail geschrieben habe. Nach irgendwie 5-6 Runden in der Rückrunde.
Wirklich?
Und ja, Ja, also wir haben ja auch schon darüber geredet, Linus, ich finde es, oder wir, glaube ich, kann von uns beide reden, finde es ja cool, dass es das gibt, das Fantasy-Spiel. Hat sicher, also ist in dem Sinn auch ein bisschen Werbung vielleicht, dass man ein bisschen mehr Super League schaut, für Leute, die jetzt vielleicht nicht Ultra-Fans sind. Aber es muss einfach besser werden, weil so regt es mich auf, ehrlich gesagt.
Schön gesagt, dann hoffe ich, vielleicht kannst du noch mal ein E-Mail machen, du hast ja in dem Fall schon den Droht.
ich habe schon ein paar E-Mails gemacht.
Ja gut, Freunde, hört, dann würde ich sagen, meine Zeit ist leider um, ich habe es euch schon im Vorhinein gesagt, ich muss leider weiter, aber ich bin absolut sicher, dass ihr die restlichen Themen, unter anderem Champions League, die für mich jetzt sowieso nicht so relevant erscheint, um darüber zu sprechen, dass ihr die wunderbar könnt abfrühstücken. Ich würd an dieser Stelle einfach sagen, hey, macht's gut und noch viel Spass in der Folge und dann An euch, liebe Hörerinnen und Hörer, hören wir uns dann nächste Woche wieder und viel Spaß mit der geballten Kompetenz von Linus und dem Till.
Ciao, alle, danke, Walle. Bis nächste Woche.
Tschüss, Lieb.
Bis dann, macht's gut, ciao, ciao.
Ich glaube, bevor wir zur Champions League kommen, wo die Woche wirklich für sehr viel Gesprächsstoff gesorgt hat, ein paar Minuten, aber aus meiner Sicht auch nicht wirklich mehr, können wir auch noch für die Frauen-Nazi aufwenden. Ich sag nicht mehr, weil der Match mir jetzt wirklich nicht viel gegeben hat. Also ich glaube, es ist auch in allen Zusammenfassungen so erwähnt worden. Die Schweiz spielt auswärts in Türkei. Vielleicht in der Türkei, vielleicht Randbemerkung, vorhin, ich glaube, 10'000 ZuschauerInnen. Das ist noch eine schöne Geschichte. Spielen sie 1-1. Ich glaube, das Highlight-Video hättest du genau können, die beiden Goal drin. Viel mehr ist nicht passiert. Oder wie siehst du das?
Ja, ziemlich gleich. Ich glaube, es war vor allem ein bisschen komisch gewesen, nach dem 3-1 daheim, wo ich eigentlich recht einen guten Auftritt gefunden habe von den SchweizerInnen. Wo sie, würde ich sagen, auch ein bisschen, also, wo sie lang hatten, bis sie das Spiel entschieden haben. Aber wo sie wirklich gute Offensivaktionen hatten, vor allem, hat man jetzt auswärts, also offensiv ist man schwach gewesen und defensiv hat man die gleichen Fehler gemacht wie im Hinspiel ein paar Tage vorher. Und ja, dann läufst du am Schluss mit 1-1 raus und ja, kannst nicht wirklich zufrieden sein.
Ich meine, den Gruppensieg wirst du wahrscheinlich dann trotzdem noch holen, wenn alles mit also normal zu und her geht. 5. Juni gegen Malta im neuen Stadion von Lugano und dann am 9.6. Nordirland. Aber ja, also ausser, eben, ich kann mich nur wiederholen, der Schuss von der Anna-Maria Czernogorczewicz ist sicher sehr platziert, aber der Fehler vor dem 1-1, der Fehlpass, ist dann auch eher, wie du gesagt hast, wie im Hinspiel. Und dann gehst du halt mit einem 1-1 dort raus, wo du jetzt irgendwie nicht mega viel anfangen kannst, wo nicht mega dramatisch ist, aber halt gerade in einer Anfangsphase mit einem neuen Trainer, jetzt für die Euphorie auch nicht gerade mega hilfreich ist.
Nein, also ich glaube, du musst ja nicht jetzt eine Euphorie jetzt irgendwie haben. Ich glaube, das ist ja nicht der Moment so generell dafür, aber für mich der Fehler beim 1-1 schon bezeichnet, dass du hast den Ball, der verspringt, ich glaube, der Lia Welti, wenn es mir recht ist, und dann hast du Gemayli, die so halbherzig auf den Ball geht, so ein bisschen ihre Gegenspielerin versucht, so ein bisschen zu blocken. Ich weiß nicht, ob sie das Gefühl hat, dass der Caligaris den Ball ablässt, aber dann hast du einfach so von drei Seiten so Schweizerinnen, die nicht so konsequent auf den Ball gehen. Und die Spielerin von der Türkei halt schon. Und die kommt dann am Ball und steckt da vorne. Und das ist so, also wenn nur, ja, ich sage jetzt, eine von Caligaris oder Gemayli jetzt richtig konsequent auf den Ball war, hat man den gehabt. Also, das sind dann auch so, ja, weiß nicht, so zu wenig Spannung oder was es denn ist, dass dort nicht jemand ein bisschen Verantwortung übernimmt oder das Kommando gibt oder ich weiß nicht, an was es denn genau gefällt hat in dieser Situation. Aber das ist schon etwas, das darf nicht passieren. Und ja, auch sonst, also man hat sich extrem schwer da. Ich glaube, wie du es gesagt hast, weil die Gruppe allgemein eher leicht ist, ist es jetzt nicht mega tragisch. Aber ich glaube, es ist mir auch dann bestrebt darum, in diesen beiden Spielen gegen Malta und Nordirland doch nochmal eine Reaktion zu zeigen und einfach so gar nicht mehr anbrennen zu lassen.
Ich finde das sehr gut zusammengefasst. Ich glaube, in dieser Reaktion wirklich eine fast schon erstaunliche Passivität. Aber wie du sagst, dass niemand dort konsequent drauf geht. Aber gleichzeitig kann man da auch relativ schnell abhaken, nehme ich an, den Match. Und von dem her könnten wir das eigentlich auch gerade schon machen, außer du hast noch irgendetwas?
Nein, ist gut. Können von mir aus noch auf die Champions League schauen oder noch auf andere Spiele.
Auf die Champions League oder, weil ich vorhin ja einen Spruch gemacht habe, kannst du die Schienbeinschoner-Spruch noch kurz elaborieren?
Ach gut,
du hast die ja, vielleicht für die auch zuhören, kann ich das ja sagen, relativ genervt, dass die Interviews mit den FCB-Spielern letzte Woche nach eurer Aufnahme erst rausgekommen sind. Vielleicht können wir die Diskussion jetzt anstatt im WhatsApp hier kurz führen.
Ja, also wir haben letzte Woche die Folge aufgenommen und dann, ich weiß nicht, ein paar Stunden später gefühlt, habe ich auf SRF dann so Artikel gesehen, wo Spieler zu Wort gekommen sind. Und ja, also da sind einfach gewisse Aussagen drunter gesehen, wo ich einfach muss sagen, so ja gut, finde ich ein übertrieben. Also, eben, das, die Story mit der Schienbein schon noch vom Domme Schmid, also, dass er hat irgendwie gesagt, dass er die hat, seit er Profi ist, und da zieht ein Foto von seiner Familie drauf. Ey, das sind zwei Plastikstücke, und, die Foto druckt er schon irgendein Anbieter wieder drauf. Also, weißt du, wie ich meine? Das ist einfach so, über das musst du in den Medien sagen, dass das tragisch ist, dann habe ich sehr wenig Verständnis für das, muss ich einfach sagen.
Ich habe einfach so gedacht, ich habe es dir dann auch noch ganz kurz geschrieben, bevor wir da richtig Schweizer Eishockey-Nazi abdriftet sind, glaube ich noch, wo ich auch von News gesagt hat die Woche. Ich weiß, was du meinst. Und natürlich, kann dir nicht widersprechen, dass so Schienbein schon jetzt sicher einfach zu ersetzen sind. Ich habe aber das Gefühl, und das kann ich zumindest nicht beantworten, da bräuchte man wahrscheinlich den Robin in der Folge, dass man so von außen wahrscheinlich schon nicht wirklich kann sich reinversetzen, was so die Garderobe an sich und vor allem halt auch alles, was in einer Garderobe von den Spielern ist, irgendwie für eine Bedeutung hat. Schlussendlich vom Material her, das sind Profis, das sind, außer jetzt vielleicht beim Shaqiri, wo ich wirklich das erste Mal in weißen Schuhen gesehen habe, wahrscheinlich alles schon irgendwelche Spezialanfertigungen. Ich meine, 20 Schuhe, Bärli Schuhe irgendwie habe ich gehört, Laufschuhe, Kickschuhe, und so. Ich weiss nicht, ob man da nicht manchmal den Spielern ein bisschen Unrecht da hat mit gewissen Kommentaren, dass sie doch einfach irgendwie, hätte schnell in den Ochsensport gehen und er hat das Spiel letzte Woche können stattfinden. Ich weiss es wirklich nicht, aber ich habe das Gefühl, da sieht man schon ein bisschen wenig rein in das Garderobenleben von diesen Profis. Es wäre eigentlich auch mal noch spannend, das wirklich, noch genauer und länger zu diskutieren.
Hey, weißt, für mich sind es wie so zwei Faktoren. Das eine ist so, hey, ist es angenehm, ist es cool? Nein, natürlich nicht. Oder? Und dann willst du in diesen Schuhen spielen, wo du genau sitzen und wo du eingelaufen bist und was weiß ich. Aber wenn man dann halt sagt so, hey, jo, wir können, das sagt der Stucki dann gesagt, jo, wir können vielleicht den nächsten Match auch nicht spielen, weil die Spieler haben die Schuhe noch nicht eingelaufen. Hey, sorry, das ist einfach ein Joke. Und das fände ich als Gegner vor allem, wäre mir das so völlig egal. Also das ist vor allem so ein bisschen mein Punkt gewesen. Also, jo, kann scheiße sein für die Spieler vom FCB, für den Staff, also vor allgemein für den Club, auf jeden Fall, weil das in keinster Weise kleinreden. Ich habe mich einfach so an der Kommunikation darüber so ein bisschen gestört. So eben, hey, wir können vielleicht nächste Woche auch noch nicht spielen, weil die Spieler die Schuhe noch nicht eingelaufen haben. Also, hey, weißt du, wie ich meine? Das kann ja nicht sein.
Also ich glaube, der Match, der jetzt am nächsten Sonntag ist, der heimliche Sion, dort ist, glaube ich, das Problem ein bisschen logistisches. Weil ich glaube, das haben jetzt mittlerweile alle gesehen, die Garderobe, die in der wird kein Team sich... Dort würde ich mich nicht umziehen. Und dann ist halt so die Frage, okay, ich meine, ich weiss nicht, wie viele Leute die Anlage rund um das Jockeli kennen, aber dort gibt's schon Garderobe. Aber ich meine, wir haben es gestern auch kurz diskutiert, du kannst nicht irgendwie in der Pause verlangen, oder weiss nicht, vielleicht könntest du es, aber dass die irgendwie so wie in der Drittliga über einen Zebrastreifen laufen beim Jockey und dann irgendwie zu der Leichtathletikanlage hinten gehen. Wir haben dann gesagt, sie könnten ja wie auch früher, vielleicht bei den Junioren, einfach die Pause auf so dem auf dem Rasen.
Ja,
genau.
Ein bisschen
in den Schatten sitzen, die Becher werden umgereicht mit dem Tee. Vielleicht nimmst du noch eine Taktiktafel mit, wenn die nicht verbrennt ist. Das ist ja, glaube ich, eher ein logistisches Problem, wo wirklich die Garderobe dann sind. Vom Material her, ja, ich glaube, der Fakt ist, dass man sicher, dass es schon ein bisschen verstörend runzeln kann führen, wenn wirklich die Ausrede sind, hey, die Schuhe sind noch nicht eingelaufen. Ich glaube, wenn Material da ist, wo der Spieler passt, dann müssen sie spielen. Aber das muss da sein, das verstand ich noch. Also, weißt du, was ich meine? Irgendwie, wenn sie Schuhe haben, wo, ja. Das war so ein bisschen mein Punkt gewesen.
Und nein, ich glaub, voll. Sie haben ja jetzt auch gespielt gegen Thun und ich glaube auch der Match gegen Sion wird ja durchgeführt werden, so wie ich es bis jetzt gehört habe. Also alles easy. Es ist für mich mehr auch so ein bisschen der Kommunikationsaspekt gewesen, wo ich einfach so ein bisschen gefunden habe. Also vielleicht jetzt ein Schippe zu viel gewesen. So.
Ja, ich glaube, das haben ja wahrscheinlich noch ein paar gedacht, weil ich das Gefühl hatte, oder zumindest ist das meine Meinung, dass das Veröffentlichen von diesen Bildern schon auch so ein bisschen für mich den Touch gehabt, so zum zeigen, hey, im Fall, so sieht's im Fall aus. Also, es ist im Fall schon nicht so chillig, was da passiert ist, weil eben viele vielleicht gedacht haben, hey, hallo, es ist ein Auswärtsspiel, es brennt im Joggeli. Also, das bin ich im ersten Moment auch gesehen. Ich meine, ich war auch vor einer Woche gegangen und dann sehe ich so ein Spiel abgesagt, es hat brennt. Und dann natürlich gedacht, okay, es hat im Stadion vom FC Thun brennt. Und in dem Joggeli. Und der erste Gedanke war natürlich schon ein bisschen gesehen und vielleicht haben das noch mehrere gehabt und darum hat man die Fotos veröffentlicht, wo dann, glaube ich, zumindest eben schon mal gezeigt haben, hey, also in die Garderobe, da wird so schnell niemand mehr gehen. Es ist auch auf den Bildern immer wieder mal auch ein bisschen Material dort gesehen, wo man gesehen hat. Ja, ich glaube, es ist einfach auch wahrscheinlich, kann man so darüber diskutieren, weil es auch einfach so irgendwie absurd gewesen ist, weil es einfach noch nie da gewesen in Situation gewesen ist, dass ein Spiel abgesagt wird, weil es in der Garderobe von einem anderen Stadion brennt.
Ja, wahrscheinlich, ja. Und ich glaube auch eben, also ich meine, man kann sich jetzt ein bisschen darüber das Maul zerreissen, auch weil niemand Schaden gekommen ist. Ich glaube, das ist auch noch ein Faktor. Und ja, ich glaube, im Endeffekt werde ich irgendeine Lösung finden. Vielleicht kann man einen Container dort anstellen von der einen Seite vom Joggeli, wo, weißt du, das Gitter ist. Da zwei Container hier oder so, keine Ahnung, was sie sich jetzt überlegen fürs Spiel gegen Sion. Ja, sind wir gespannt.
Gut, dann hatten wir das auch noch erledigt. Jetzt ist die Frage, wir hatten Champions League, wir hatten nationale Ligen, sicher City, Arsenal. Das ist wahrscheinlich ja, das Spiel, wo man sich am meisten darauf gefreut hat, das Wochenende. Ich würde jetzt einfach mal so sagen, okay, Copa del Rey Finale habe ich ehrlich gesagt nicht wirklich geschaut. Wo willst du, wo wollen wir noch die Minute investieren?
Hey, komm, wir machen schnell Champions League und dann schauen wir, ob wir für den Rest noch Zeit haben. Aber Champions League ist schon wild gewesen diese Woche.
Mega wild, mega wild. Also Fakten zuerst, Halbfinals, Atletico Arsenal und Bayern gegen PSG, oder?
PSG, ja.
Ja. Was ja auf dem Papier schon noch sehr geile Halbfinals tönt schon mal. Aber wir sind ja eigentlich zum Diskutieren da
vom Weg. Atletico gegen Arsenal geil finde ich. Tönt noch 0-0 für mich.
Ja, taktisch, für Taktikliebhaber. Geil. Ja, von den Namen her so. Irgendwie geiler wie Atletico Sport in Lissabon. Irgendwie so.
Ja, generell schon. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall so, dass man mit Atletico Arsenal eher so das Duell von den defensiv orientierten Teams und mit PSG Bayern das von der Offensiven haben. Also ich meine, Bayern ist ja zweimal einfach ins Spiel gegen Real und hat gesagt, hey, fuck it, wir schießen auf ein Goal mehr als die. Und also ich meine, schon nach dem 2-1 im Hinspiel hat man ja dann gedacht, okay, vielleicht im Rückspiel ein bisschen kontrollierter daheim, nichts da. Also das ist schon, also ich habe das recht crazy gefunden, muss ich sagen. Hat die so auch nicht erwartet.
Ja, also Real Bayern ist sicher das absolute Highlight-Spiel gewesen diese Woche. Unglaublich, was da die beiden offensiv angezaubert haben. Wahrscheinlich auch das Spiel, wo man am meisten darüber diskutieren kann, wo du sicher auch deine Meinung dazu hast, was der Schiri anbelangt. Da bin ich wahrscheinlich nicht ganz falsch, oder?
Ja, also Meinung natürlich, ja, klar.
Vielleicht noch schnell ganz kurz. Wann ist Arsenal in die, wie soll ich sagen, wie ist Arsenal in die Situation gekommen, dass man sie jetzt so als Defensivkünstler bezeichnet? Anfang Saison haben die ja auch ein Feuerwerk nach dem anderen gezündet. Ist das jetzt so über die vergangenen Wochen gewesen? Ich meine, du bist Premier League viel mehr drin als ich. Oder wie ist das passiert? Weil eigentlich Arsenal schon auch geile Offensiv hatte, Anfang Saison. Oder bin ich da falsch?
Ey, also ich würde sagen schon, Anfangssaison, schon letzte Saison, Arsenal auf jeden Fall sich auszeichnet über defensive Stabilität. Siehst du auch allein schon im Ansatz, dass sie selbst auf der Außenverteidigung extrem physische Spieler haben. Also, dort ist gefühlt, dass die Abwehrlinie 1,85 aufwärts, und auch nach vorne. Also, hat extrem physisches Spiel von Arsenal extrem auch auf die Standards halt fokussiert, wo man, ja, gerade auch Anfangssaison noch mehr Goal auch geschossen hat über Standards, über die berüchtigten Eckball-Varianten, oder wenn sie den Goalie komplett zustellen mit ihren Türmen. Und ja, also man kommt schon sehr aus einer extrem stabilen Defensive raus und hat natürlich vorne einfach Qualität, oder? Und ich glaube aber, dass das Fehlen vom Saka schon eine Rolle spielt im Offensivspiel von Arsenal, und er hat über weite Strecken nicht können spielen in der Rückrunde vor allem. Und ich habe das Gefühl, das merkt man. Gyökeres ist nicht so stark, wie man vielleicht gehofft hat, nachdem er in Sporting oder bis Sporting ja alles weggeballert hat in der portugiesischen Liga. Also das fehlt schon ein bisschen an Durchschlagskraft am vorne und vor allem an Ideen. Also es ist für mich auch so ein bisschen eine taktische Komponente. Und ja, jetzt greife ich halt schon ein bisschen vor aufs Spiel gegen City, aber dort hast du einfach gesehen, City hat Lösungen vorne und Arsenal hat einfach nicht die Variabilität im Offensivspiel gehabt. Aber zum deine Frage nochmal quasi abschließend zu beantworten. Ich habe das Gefühl, das ist von Anfang an schon so gesehen. Man hätte vielleicht ein bisschen mehr können kaschieren. Man hat Spieler gehabt, die noch besser in Form gewesen sind und darum auch offensiv noch mehr geleistet haben. Aber auch das Zeitspiel zum Beispiel, wo ihnen vorgeworfen wird die ganze Zeit. Also das ist etwas, das hat man schon früh in der Saison gemacht, dass man das Spiel enorm verschleppt hat, sehr früh, wenn man auch vorne gesehen ist. Also das ist schon so ein bisschen das Arsenal von den letzten paar Jahren auch.
Und jetzt gegen Atletico, was erwartest du für eine Herangehensweise von Arsenal? Weil, mein Atletico, da sind wir uns einig, die sind seit Jahren, Jahrzehnten eher für das Bollwerk bekannt und Einsatzleidenschaft und jetzt nicht für Offensivfeuerwerk. Geht das einfach ein neutralisieren, oder was denkst du, was da auf uns zukommt bei dem, auf dieser Seite vom Tableau?
Ich habe schon das Gefühl, dass es zwei Spiele wird geben, wo es vor allem darum geht, wer ist effizienter, wer kann die wenigen Chancen nutzen. Ich habe das Gefühl, dass Atletico rein mental eher im Vorteil ist, weil Arsenal ist drauf und dran, schon wieder einen Premier League Titel zu verspielen auf der Schlussgerade. FA Cup sind sie draussen, jetzt haben sie noch Champions League, müssen gleichzeitig irgendwie noch die Liga umreissen. Und Atletico kann sich voll einfach auf das fokussieren. Und
hätte jetzt aber auch einen Titel verloren,
genau,
von Atletico.
Genau, haben jetzt auch aber der Halbfinale verloren, ist so. Aber die haben jetzt die Champions League, auf die sie können fokussieren. Und Arsenal wird nicht einfach die Liga jetzt schleifen lassen. Also man hat immer noch gleich viel, also nach Verlustpunkten ist man gleich auf mit City. Aber die haben dort noch harte Spiele vor sich. Und ich habe darum das Gefühl, dass Atletico da rein mental so ein bisschen im Vorteil ist gegenüber Arsenal.
Ja, hat die jetzt eigentlich recht ähnlich gesehen. Ich glaube, bei Arsenal ist natürlich auch viel, wo von außen geredet wird, von dem Verspielen, von den Titelmöglichkeiten. Aber ich glaube, das geht nicht spurlos am Team vorbei. Ich glaube, wenn sie nur schon mal irgendwie, weiß auch nicht, der Carabao Cup oder so gewonnen hätte, hat man mal einen Titel gehabt. Jetzt haben sie wirklich 2 von 4 schon definitiv verspielt. Liga ist das Momentum bei City. Champions League ist jetzt der Auftritt gegen Sporting zumindest auch nicht wirklich überzeugend gewesen. Muss man einfach weiterkommen. Das muss man auch anerkennen, klar. Aber ich sehe auch leichten Vorteil bei Atletico, aber vielleicht ist das für Arsenal und für einmal gar nicht so schlecht. Aber es wird sicher, ich glaube, der Match auf der anderen Seite, das können wir uns, glaube ich, festlegen, wird wahrscheinlich ein bisschen für Offensivspektakel liebhaber, schaut man wahrscheinlich dann eher auf diesen Match. Ich glaube, da können wir uns schon drauf einigen.
Zum Wort von einem ziemlich guten portugiesischen Fußballer zu sagen, Factos.
Factos. Wer hat das gesagt?
Ronaldo.
Wirklich? In welchem Kontext?
Es ist jetzt mal so eine Polemik, gell? Ich weiss nicht mehr, so auf Instagram oder so. Irgend so ein paar Stats zu ihm, die halt irgendwie besser gewesen sind als die von Messi, und dann mit Factos kommentiert oder irgend so etwas.
Okay. Der fokussiert sich ja auf seinen Weg zu den 1000 Goal. Dann postet er wahrscheinlich auch mal noch wieder Factos.
Ja, wahrscheinlich. Zum noch kurz auf die Aktion, die du wahrscheinlich vorhin angesprochen hast, im Spiel von Bayern Real, die rote Karte und Schiri-Thematik, oder? Also ich finde es einfach extrem anstrengend, wie Real, ja, und Barca hat das auch gehabt. Ich habe gefunden, Barca ist noch ein bisschen mehr gecheckt. Aber wie Real einfach wieder einfach so der ganze Verein und der grosse Teil von der Fanbasis und die Spieler vor allem auch, also wie der Vinicius nach dem Schlusspfiff sich aufgeführt hat, ich finde es einfach jenseits. Also wie du so Vorwürfe kannst raushauen, ey, du kannst ein bisschen hässig sein, okay. Du kannst sagen, ey, die rote Karte hat das Spiel entschieden, okay. Aber für mich ist es halt einfach so, wenn du geil hast, dann drehst du nicht den Ball umeinander, nachdem du den Foul gemacht hast und versteckst ihn vom Gegner. Und wenn du dann die zwei Geile bekommst, bist du einfach selber die Schuld. Und ich finde auch das Argument, von wegen, jo, der Schiri hat ja nicht mal gesehen, dass er schon geil gehabt und so, sonst hat er sie vielleicht gar nicht gegeben. Das ist ein Nicht-Argument, weil es spielt überhaupt keine Rolle, ob ein Spieler schon geil hat oder nicht für ein nächstes Vergehen. Und das finde ich einfach extrem anstrengend.
Ich habe jetzt gerade kurz müssen überlegen, ich habe aber nicht mit dir, ich habe genau das gleiche Argument heute, das Wochenende auch schon gehört. Und hat dann müssen sagen, ja, das hat, hast schon recht. Ja, ich habe mich nach dem Spiel, habe ich mich, obwohl ich relativ neutral gewesen bin, ich habe einfach das Spiel genossen, habe ich mich schon auch darüber genervt, wie offensichtlich es gewesen ist, dass der Schiri gar nicht auf dem Schirm gehabt hat, dass der Camavinga schon geil hat. Und habe dann auch gedacht, wenn er es gecheckt hat, hat er wahrscheinlich nicht geil rot gegeben. Aber eben, die Argument ist natürlich schon so, ob jemand schon geil hat oder nicht, das darf ja für eine Folgeaktion keinen Einfluss haben. Das heisst, man müsste hier jetzt eigentlich einfach diskutieren, ist die Aktion vom Camavinga an sich eine geile Karte? Wo ich trotzdem immer noch eher finde, nein. Aber es entkräftigt zumindest die Argumentation, dass es einen Einfluss gehabt hat, dass der Schiri es gar nicht auf dem Schirm gehabt hat. Weißt du, was ich meine? Also, das Argument zieht ja eigentlich wirklich nicht. Auch wenn es natürlich in der Praxis sicher ein bisschen so gelebt wird mit dem Fingerspitzengefühl, dass er das wahrscheinlich dann wirklich nicht gegeben hat, aber eigentlich darf es kein Argument sein.
Ja, also ich bin wirklich eher der Ansicht, dass man es dann sollte umso eher noch geben. Also, weil dann musst du ja clever sein als Spieler. Also, weißt du, was ich meine? Wenn du schon geil hast, dann machst du doch einfach nicht so etwas. Es ist so dumm. Und ich finde, es stimmt, dass es schade ist fürs Spiel in dem Sinn. Aber der Vorwurf, finde ich, gehört nicht an den Schiri, sondern an den Spieler. Der macht es ja kaputt. Er stellt sich blöd an. Und ich finde, es sollte eigentlich auch, also das ist ein genereller Punkt, ich finde, es sollte viel mehr geile Karten für so Aktionen geben, dann hören die auch auf. Es, ja, ich finde, das ist relativ simpel. Und die Regeln sind eigentlich auch relativ klar. Also, ja. Von dem her finde ich es ein bisschen müßig. Und ich finde auch, Real hat genug Glück gehabt in dem Spiel. Also, Rüdiger zum Beispiel, also, ja, hätte man auch anders können entscheiden in der einen oder anderen Situation. Es ist überhaupt nicht so gewesen, dass jetzt irgendwie der Schiri gegen Real pfiffen hat, der Match. Weißt du, wie ich meine? Ich finde, es gibt so Beispiele, da kannst du als Chelsea-Fan ein Lied davon singen. Es gibt Spiele, wo wirklich so der Schiri gegen einen pfifft und so in diverse spielentscheidende Situationen gegen einen pfifft. Und dann, finde ich, kann man absolut nach dem Spiel anstehen und sagen, it's a disgrace. aber wenn das so ist wie jetzt in dem Spiel Bayern-Real, dann finde ich es ein Disgrace, wenn man nach dem Spiel ansteht und sagt, Verschwörung und der Schiri und dies und jenes.
Was vor allem, um dir wirklich zustimmen, was so ein bisschen echt kein gutes Bild abgibt oder auch so ein bisschen sinnbildlich ist für so das Aussenbild, das Real abgibt, ist wie, dass man es absolut hat gesehen, dass es so wird nach Schlusspfiff. Also es ist so wie,
ja, voll.
Du hast, ich habe glaube ich in der 90. schon gesagt, oi, das nach Abpfiff, weisst genau, welche Spieler das werden sein, wo den Schiri werden belagern. Es hast du wirklich gesehen, und das hat sich einfach wirklich über die letzten Jahre so ein bisschen entwickelt, dass das Real wirklich kein gutes Bild abgibt nach Niederlagen. So bitter sie mögen sein, egal welche Meinung du jetzt hast bei dieser gelb-roten Karte, ich sehe auch, dass der Schiri eben, wie du sagst, gesagt hast, sicher nicht gegen Real gepfiffen hat. Ich glaube, dass es kein Foul ist vor dem Freistoss. Das hat man gesehen. Den musst du dann aber auch zuerst mal noch machen. Dass der Rüdiger dort auch sicher Glück gehabt hat, das haben wir auch alle gesehen. Nachher hat Bayern aber nochmal den Ball, verliert ihn nochmal und dann ist es ein schöner Angriff. Von dem her bleibt die gelb-rote Karte natürlich schon so ein bisschen als Wendepunkt irgendwie von dem Gesicht in Erinnerung, die gelb-rote Karte. Aber da muss man einfach auch können drüber stehen und eben wie, ich meine, Fakt ist einfach, dass es schade gewesen ist, das hast du vorhin auch gesagt. Ich meine, wir hätten alle gerne die Verlängerung gesehen, weil es wirklich ein geiles Spiel gewesen. Aber ja, sich dann nach dem Spiel so benehmen, das ist einfach schade. Und ich glaube, das hat wahrscheinlich auch schon während dem Spiel doch gewisse Leute eher sympathiemässig auf die Seite von Bayern treiben, dass die weiterkommen.
Ja, voll.
Also, dass sie für Bayern sind, ja.
Allgemein, ich glaube, Bayern selten so populär gewesen wie jetzt gerade. Also, ich würde sagen, Bayern ist so traditionell auch eher so ein Club, wo man so ein bisschen, ja, entweder bist du Fan oder so gar nicht. Und ich habe das Gefühl, und ich zähle mich da selber auch dazu im Moment, bin ich so ein bisschen so, hey, eigentlich noch cool, was Bayern macht. Finde die Company cool, finde die Olise geil, finde, es hat viele coole Spieler, jetzt abgesehen von ein, zwei, aber die findest du wahrscheinlich in jedem Team. Und spielen geilen Fußball. Also so plötzlich so sympathischer Club, denkst du, hä, wann ist das passiert?
Ich hatte die Lust, dass du die zwei Namen jetzt erwähnst, hatte ich wollte fragen, an wem liegt es, und hat jetzt auch an die zwei als erstes gedacht. Eine Company, die sicher ein sehr sympathischer Trainer ist, und Michael Olise, der einfach crazy gut ist. Was ich meine, das Goal in der Nachspielzeit, so geil. So ein Alter. Geiles Goal.
Vor allem, weißt du, es ist so eine Situation, wo ich auch schon denke, so, ah, okay, jetzt richtig Eckball-Fahne, easy. Ja, ja. Und ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob er sich das nur eine Funke lang überlegt hat, aber dann zuckt ihm so den Fuß hoch rein, bam, schlänzt er rein. Es ist grossartig. Also, das spielt überragend die Saison. Nicht das erste Riesengoal. Ich glaube, zweistellige Assists auch. Also, der spielt überragend die Saison.
Gut, so, letzter Punkt von mir noch, von der Champions League. Ich sag dir schnell, wie ich es irgendwie so ein bisschen miterlebe, ob du das vielleicht gleich siehst. Jetzt gerade zu Anfang K.O.-Phase habe ich eigentlich oft so vom Final Arsenal-Bayern geredet, wo eben zu dem Zeitpunkt dort dann also für mich die beiden formstärksten Teams gewesen sind. Jetzt auch in dieser Woche hat man viel über Atletico Barça geredet, ein bisschen weniger über Arsenal Sporting, aber am meisten sicher über Bayern Real. Und wer aus meiner Sicht irgendwie so ein bisschen noch unter dem Radar läuft, ist PSG. Irgendwie, man redet nicht so viel über sie, obwohl sie Titelverteidiger sind, obwohl sie sich jetzt auch wieder gegen Liverpool eher souverän durchgesetzt haben. Ich weiss es nicht. Siehst du das gleich?
Absolut. Also ich glaube, das eine ist mal, dass PSG halt so ein bisschen Slow Start gemacht hat. Sei das in der Liga, sei das in der Champions League, die haben ja noch müssen die Playoffs spielen. Zum Weiterkommen. Und die kommen aber jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt halt wieder in Topform. Und ja, das ist von dem her nicht überraschend für mich, dass sie jetzt in dem Halbfinale stehen. Also ich glaube, gegen Liverpool, also wie hast du genannt, eher souverän. Find der Gesamtscore von 4-0 ist schon sehr souverän sogar. Und ja, ich glaube, gegen Bayern, für mich ist es eigentlich das vorzogene Finale.
Ja. Ja, habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, aber eben, dass es ein Duell, wo auf Augenhöhe ist, eben, das kommt für mich, oder jetzt wahrscheinlich in der Vorbereitung, sage ich auch, unsere als Zuschauer bereiten sich ja mental auf den Match vor, überlegen jetzt erstmal wieder so ein bisschen, hey, was läuft bei PSG eigentlich? Wird es ja offensichtlich wieder mehr in Fokus kommen, PSG, aber irgendwie bis jetzt ahne, ist es für mich immer so ein bisschen untergegangen. Jetzt weisen die Spiele gegeneinander und denke so, hey, das könnte ein richtig heißer Match werden und da können beide absolut weiterkommen, oder? Und ja, im Finale dann gegen Arsenal, Atletico, wird sicher der Sieger von dem Halbfinale eher in der Favoritenrolle sein?
Auf jeden Fall eher in der Favoritenrolle sein. Es kommt dann natürlich dem, sag ich, eher defensiv starken Team aus dem anderen Halbfinale entgegen, dass es nur ein Match ist, oder? Und da kann auch wieder alles passieren. Aber das sind wir noch weiter vorweg. Ich glaube, PSG eben hat jetzt auch gewisse Spieler aus Verletzungen zurück. Dembélé ist wieder fit und in Topform, zweimal Töpfe gegen Liverpool. Also, ja, PSG ist ready und die werden heiß sein und es wird, glaub, genauso ein offenes Spiel oder zwei so offene Spiele geben, wie Bayern schon gegen Real gehabt hat, habe ich das Gefühl.
Hey gut, dann freuen wir uns doch, werden dann sicher auch wieder darüber reden, wenn es soweit ist. Hast du noch irgendwelche anderen Matches oder Themen? Weil sonst hätte ich gesagt, Stunde 16, könnte man langsam den Deckel drauf machen.
Ja, doch, wenn wir schon bei einer Stunde 16 sind, dann würde ich sagen, machen wir da mal drauf. Der Deckel, das ist schön formuliert zum Abschluss. Es gab noch viele Matches, die man könnte diskutieren, wie wahrscheinlich jedes Wochenende, aber ich glaube, wir haben zu allem so ein bisschen etwas gesagt, von dem her, also weißt du, also noch Copa del Rey so angeschnitten, ich glaube, das können wir von dem her lassen. Herzliche Gratulation dort noch an Real Sociedad und Gratulation an Bayern zur Bundesliga-Schale und dann freuen wir uns noch auf einen spannenden Abschluss in der Premier League. Dann sind wir, glaube ich, überall nach.
Tipptopp und nächste Woche geht's los mit der Championship Group und Relegation Group. Da sind wir natürlich auch gespannt, wie vor allem das Rennen um die internationalen Plätze weitergeht, ob sich Thun schon die Glückwünsche abholen in der nächsten Folge. Da gibt's sicher dann auch wieder, wie gewohnt, einiges zu diskutieren. Aber dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Merci vielmal fürs Zuhören. Und danke auch dir, Linus. Es hat Spass gemacht, wieder mal zu dritt. Und von meiner Seite allen eine gute Woche. Bis nächstes Mal. Und du darfst die letzten Worte an unsere Zuhörenden richten, Linus. Von meiner Seite, ciao zusammen.
Vielen Dank, Till. Vielen Dank allen fürs Zuhören. Eine ganz gute Woche. Tschüss miteinander.
Game Changer, der Fußball-Podcast, wird produziert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Für eine Kontaktaufnahme oder eine Sponsoring-Anfrage kontaktiert uns doch gern via info@crid, geschrieben crid.online.